Und ich möchte auch hier ein Geheimnis verraten. Nicht mehr und nicht weniger. Und wie alles im Leben fängt das mal ganz harmlos an. Es fängt an in unserem Alltag, denn das Evangelium ist ja für unseren Alltag geschrieben. Ja? Was nachher im Himmel sein wird, wenn wir alle da zusammen in der Ewigkeit mit Gott sitzen, das wird er uns alles schon sagen und das werden wir erkennen und sehen. Aber wichtig ist auch, dass wir auch hier auf dieser Erde, auf die Gott uns ganz bewusst reingestellt hat, dass wir hier zurechtkommen. Dass wir hier klarkommen mit unserem Leben, mit unseren Nachbarn, mit den Menschen. Und deswegen fangen wir einfach mal ganz normal an mit unserem ganz normalen Alltag. Wir haben in der Regel jeden Tag, jede Woche, jeden Monat Fragen über Fragen an Gott, an das Leben, an alles Mögliche. Oftmals fehlen uns die Antworten. Und deswegen habe ich immer einen Spruch, und den möchte ich euch gleich zu Anfang mal weitergeben. Egal wie eure Frage lautet, und das meine ich jetzt ganz bierernst, die Antwort ist immer Jesus. Egal wie die Frage lautet, die Antwort ist immer Jesus. Weil wenn wir uns in die Richtung drehen und von dort die Antwort erwarten, dann ist die Antwort auch richtig. Und dann ist uns geholfen und dann können wir weitermachen. Also sprechen wir mal heute über unsere Alltagsprobleme, das Leben an sich. Wir sprechen über Essen und Trinken und über Kleidung und dass es uns gut geht. Und vielleicht macht der eine oder andere jetzt denken, oh, ist das ein Thema für die Bibel? Ist das ein Thema für einen Gottesdienst? Ja, ist es. Weil Jesus sich damit beschäftigt hat und weil Jesus was dazu gesagt hat mit diesem Essen und Trinken. Und ich lese mal ein Stückchen vor aus dem Matthäus-Evangelium. Darum sage ich euch, sorgt nicht um euer Leben, was ihr essen und trinken werdet, auch nicht um euren Leib oder was ihr anziehen werdet. Ist nicht das Leben mehr als die Nahrung und der Leib mehr als die Kleidung? Ja, da spricht Jesus so ganz über die Normalitäten des Tages. Über Essen und Trinken und Kleidung, was wir anziehen wollen. Und er kommt zu einer ganz erstaunlichen Aussage, die uns alle unbedingt interessieren sollte. Denn Jesus sagt, dass das eigentlich gar nicht so wichtig ist. Und warum nicht? Das sagt er auch in Matthäus 6, Vers 33. Trachtet zuerst nach dem Reich Gottes und nach seiner Gerechtigkeit. Und so wird euch nämlich das alles zufallen. Wenn uns das zufällt, das ist kein Zufall dann, sondern das ist die Verheißung Gottes. Wenn wir nach dem Reiche Gottes an erster Stelle trachten, uns darum kümmern, danach fragen, dann fallen uns diese anderen Sachen automatisch zu. Das alles, wie gesagt, wenn die Bibel sagt alles, dann meint sie alles, das alles wird uns zufallen. Und worum sollen wir uns dann kümmern, wenn wir nicht mehr den ganzen Tag unserem Leben hinterherlaufen müssen? Nun, wir sollen uns kümmern an erster Stelle um das Reich Gottes und um seine Gerechtigkeit. Da stellt sich natürlich automatisch die nächste Frage, was ist denn das Reich Gottes? Oder aber, wenn man es von der anderen Seite aufzäumen möchte, was ist das Reich Gottes nicht? Das finden wir im Römerbrief, Kapitel 14, Vers 17. Gerechtigkeit und Friede und Freude in dem Heiligen Geist. Das ist das Reich Gottes. Und das Reich Gottes ist nicht, wie wir vielleicht denken, Essen und Trinken. Steht da ganz deutlich. Das Reich Gottes ist nicht Essen und Trinken. Das Reich Gottes ist Gerechtigkeit und Friede und Freude in dem Heiligen Geist. Da haben wir übrigens wieder ein Pärchen. Ich sammle ja immer Pärchen. Das Pärchen Gerechtigkeit und das Wort Reich Gottes. Das gehört zusammen. Das könnte man jetzt auch noch lang und breit auseinanderpflücken, wie das zusammengehört. Aber lassen wir es einfach mal so. Nur mal darauf sensibilisiert. Gerechtigkeit und das Reich Gottes gehört irgendwo zusammen. Und die Frage ist jetzt an dieser Stelle, was ist denn das Gegenteil von Gerechtigkeit? Kurz nachdenken, ja, fällt mir nur ein dazu, Ungerechtigkeit. Das ist das Gegenteil von Gerechtigkeit. Und ja, was sagt die Bibel dazu? Die Bibel sagt im 1. Korinther 6, Vers 9, Die Ungerechten werden das Reich Gottes nicht erben. Hoppla. Ist das vielleicht doch ein bisschen wichtig mit der Gerechtigkeit und dem Reich Gottes? Mit diesem Pärchen? Kann man mal drüber nachdenken. Wichtig ist aber, und das erfahren wir hier so praktisch in einem Nebensatz, das Reich Gottes wird ererbt. Die Ungerechten werden das Reich Gottes nicht ererben, steht im Korintherbrief. Das Reich Gottes wird also nicht erkämpft, es wird nicht erstritten, es wird nicht erarbeitet, es wird sich nicht mühsam angeeignet. Das Reich Gottes, so steht es hier in der Bibel für jeden nachzulesen, das Reich Gottes wird ererbt. Wenn wir ganz ehrlich sind, das ist doch schon wieder irgendwie tröstlich. Aber es wird noch besser. Denn im 1. Korintherbrief 15,50 steht auch, es wird aber nicht vom Fleisch und Blut geerbt. Und jetzt nochmal eine ganz einfache Frage an euch alle. Ist hier irgendwer in unseren Reihen, der nicht aus Fleisch und Blut ist? Ist schon erstaunlich, ne? So wie wir alle hier sitzen, wir loben und preisen Gott, wir gehören zu ihm, zu seiner Familie, wir sind alle aus Fleisch und Blut und trotzdem steht ganz deutlich in der Bibel drinne, dass wir das Reich Gottes nicht von Fleisch und Blut ererbt wird. Also so wie wir hier sitzen, kann das irgendwie nicht zusammenpassen. Da müsste man sich eigentlich mal drum kümmern. Fleisch und Blut werden das Reich Gottes nicht ererben. Was meint denn die Bibel eigentlich mit Fleisch? Das ist ja auch immer so eine Sache, wo sich ganz viele Menschen immer drum streiten oder auch nicht wissen, was eigentlich los ist. Deswegen möchte ich uns die Definition, die biblische Definition von Fleisch einfach mal vorlesen, weil besser kann man es eigentlich nicht beschreiben. Das steht in der Lutherbibel. Das griechische Wort, das Luther wörtlich mit Fleisch übersetzte, hat eine wesentlich größere Bedeutungsbreite als seine deutsche Entsprechung. Zunächst bezeichnet Fleisch den ganzen Menschen als leiblich-seelische Einheit. So sind Mann und Frau in ihrer Verbindung ein Fleisch und nicht nur ein Leib. Alles Fleisch bedeutet alle Menschen alle Menschen im übertragenen Sinn sind Fleisch. Es bezeichnet außerdem den Bereich des Irdischen, des Menschlichen, des Leiblichen, der der Vergänglichkeit unterworfen ist. In diesem Bereich trat der Gottessohn ein, als er Mensch wurde. Das Gegenüber zum irdischen Bereich bildet die Sphäre Gottes, die durch den Begriff Geist gekennzeichnet wird. Viele Stellen im Neuen Testament geben uns darüber Auskunft. Und das Gegenüber von Fleisch und Geist kennzeichnet hier die beiden Bereiche. Also da steht sich wieder gegenüber Geist und Fleisch, obwohl wir sind alle hier Fleisch und aus Fleisch und Blut. Und ich denke mal, wir haben alle einen Geist, den Geist Gottes. Negativ qualifiziert ist dagegen der Begriff Fleisch, wenn Paulus mit ihm beschreibt, wie das Denken, Wollen und Handeln des Menschen nicht von Gott und seinem Willen bestimmt wird, sondern nur von dem Irdischen, vom menschlich allzu menschlichen, ja, sogar von der Sünde. Fleisch beschreibt hier im Gegensatz zu Geist den Tatbestand, dass die Sünde sich des Menschen und seiner Glieder so bemächtigt, dass sein Fleisch wie eine fremde Macht sein ganzes Wesen bestimmt und ihn in den Tod führt. Im Gegensatz dazu steht der Geist, durch den Gott in Christus rettend den Menschen ergreift, ihn zum Handeln in Liebe und Selbstzucht bewegt und zum ewigen Leben führt. Haben wir gerade schon drüber gesungen und gesprochen. Es geht also ganz offensichtlich hier um eine Verwandlung. Wir sind aus Fleisch und Blut. Wir haben einen Geist, wir sind Geist, das kann man ganz deutlich so sagen. Aber irgendwie bringt uns das noch nicht weiter und deswegen gehen wir einfach mal in den 1. Korintherbrief 15,50 und da möchte ich uns was vorlesen, was uns sicherlich interessiert, weil es uns alle betrifft. Das Kapitel ist überschrieben: Verwandlung der Gläubigen und Sieg über den Tod. Das sage ich aber, liebe Brüder, dass Fleisch und Blut das Reich Gottes nicht ererben können. Auch wird das Verwesliche nicht erben die Unverweslichkeit. Unser Fleisch und Blut wird also einmal verwandelt werden. Das, was uns unser Leben hier auf Erden so erschwert hat, das wird nicht mitgenommen, sondern bleibt hier. Da wären wir dann doch schon wieder beim Generalthema Erlösung praktisch. Aber ehrlich, mal ganz ehrlich, ist das nicht tröstlich, wenn wir wissen, dass alles das Schlechte, was uns so zu schaffen gemacht hat im ganzen Leben, was uns täglich so belastet, was uns immer wieder unter die Knute des Feindes bringt, ist das nicht tröstlich, wenn wir wissen, zum Schluss bleibt das alles hier? Als ich das erste Mal gelesen hatte und viel später dann auch in all seiner Konsequenz begriffen habe, da ist mir ein ganz großer Stein vom Herzen gefallen. Ich war ja auch immer einer, der sich so maßlos bemüht hat, der immer versucht hat, alles selber zu machen. Und zwar nicht hundertprozentig, sondern 101-prozentig. Ich wollte doch Gott gefallen nach all meinem schlechten Leben, das ich vorher gelebt hatte. Und ich kann euch da mal ein Beispiel aus meinem ganz persönlichen Leben erzählen, wie ich das erste Mal geflogen bin mit meiner Frau. Sind wir von Hamburg nach Dresden geflogen. Da bin ich das erste Mal bei richtig miesem Wetter in Hamburg gestartet und dann sind wir irgendwann durch die Wolkendecke gestoßen und über den Wolken, eine geschlossene Wolkendecke über ganz Deutschland, war Ruhe und Sonnenschein. Und der erste Gedanke, der mir kam, den ich automatisch gedacht habe, ist das nicht toll, dass Gott sich nicht dieses ganze Elend anschauen muss? Ja, es war natürlich erstmal weit hergeholt, aber wirklich war, das war meine erste Idee, wo ich gedacht habe, oh, die ganze Welt schön in Zuckerwatte verpackt und Gott thront über dem allen und der muss sich das ganze Elend nicht jeden Tag angucken. Und so ungefähr war dieses Erlebnis wieder, als ich gelesen habe, dass dieser Leib, der mir so viel Probleme macht, dass meine Seele, die ja immer so rebellisch ist und so aufmüpfig und immer wieder den Geist streitet, dass das irgendwann mal alles hier zurückgelassen wird und wir dann vor Gott im Geiste dastehen mit einem verwandelten Körper und dann ist wirklich an uns nichts mehr auszusetzen. Und das macht die Sache doch so tröstlich. Und das macht aber nicht die Sache nur tröstlich für die Zukunft, für die Ewigkeit, sondern ich denke mal, das macht die Sache auch tröstlich für unser heutiges Leben hier, ganz konkret auf der Erde, wenn wir mal in die Zukunft gucken. Und deswegen mein Spruch immer, das Beste kommt noch. Ja, ich denke aber auch immer früher als junger Mann und auch als mittelalterlicher gedacht, das kann doch nicht alles gewesen sein. Diese Mühen, dieses Elend von Jugend auf an, nur Theater, Ärger, Nöte und so weiter und so fort, das kann es doch nicht gewesen sein. Und dann habe ich mich bekehrt, und dann ging es eine Zeit lang gut, ich brannte im Geiste, wunderbar, und dann kam die Seele und sagte, Moment, das war ja alles ganz schön, aber nun wollen wir uns wieder Mühe geben und aufpassen, dass alles auch vernünftig weitergeht. Nun, dieser Leib, diese irdische Hülle mit allem, was darin war, bleibt also hier, sagt die Bibel. Und eigentlich kann man dabei den Atem anhalten, das ist doch eigentlich unglaublich. Aber wir brauchen uns da keine Gedanken machen, irgendwann klopft es an der Tür und der Satan steht davor und sagt, so ein Quatsch. Wie soll das denn gehen? Ja, so eine Verwandlung, du siehst, glaube ich, zu viele schlimme Filme. Aber die Bibel beschreibt es an dieser Stelle haarklein und sehr genau. Und jetzt kommt es, was eben für uns heute so entscheidend ist. Wie alles in der Bibel können wir das glauben oder nicht? Diese Freiheit haben wir. Wir können das glauben, was da steht, oder wir können es nicht glauben. Und das Geheimnis ist natürlich bei der ganzen Geschichte das Leben im Heiligen Geist. Das, was wir heute schon bekommen haben, als Anzahlung sozusagen auf unserem Platz in der Ewigkeit, den Heiligen Geist, den Geist Gottes, der in uns ist, der unseren eigenen Geist angefeuert hat, der ihn wieder angezündet hat, wo wir von neuem geboren sind. Das ist das Geheimnis für ein Leben, das auch hier auf der Erde in guten und geregelten Bahnen abläuft. Ich will euch aber noch mal ganz kurz diese Stelle aus der Bibel vorlesen, weil sie so entscheidend ist, auch wenn sie sich manchmal oder zu Anfang ein bisschen holprig anhört. Also nochmal im 1. Korinther 15, Vers 50. Das sage ich aber, liebe Brüder, dass Fleisch und Blut das Reich Gottes nicht ererben können. Auch wird das Verwesliche nicht erben, die Unverweslichkeit. Siehe, ich sage euch ein Geheimnis. Wir werden nicht alle entschlafen, wir werden aber alle verwandelt werden. Wenn die Bibel sagt alle, dann meint sie alle. Und das plötzlich in einem Augenblick zur Zeit der letzten Posaune. Denn es wird die Posaune erschallen und die Toten werden auferstehen, unverweslich. Und wir werden verwandelt werden. Denn dieses Verwesliche, also unser Fleisch und Blut, das muss anziehen die Unverweslichkeit und die Sterbliche muss anziehen die Unsterblichkeit. Wenn aber dieses Fleisch und Blut anziehen wird, die Unverweslichkeit, die Unsterblichkeit, und dieses Sterbliche anziehen wird, die Unsterblichkeit, dann wird erfüllt werden das Wort, das geschrieben steht im Alten Testament bei Jesaja 25 und auch bei Hosea, der Tod ist verschlungen vom Sieg. Wow. Das muss man sich mal auf der Zunge zergehen lassen. Das, wovor die meisten Leute Angst haben, nämlich mal zu sterben. Und ich habe mit vielen unterhalten, die haben manchmal gar nicht so sehr Angst vor dem Sterben, aber dass sie vielleicht zum Ende Schmerzen haben oder sonstige Probleme. Ja, der Tod ist verschlungen in den Sieg. Das heißt also in dem Moment, wo der Worst Case eintritt, nämlich dass wir sterben, da haben wir den Sieg. So, und den haben wir nicht uns erkämpfen müssen, den haben wir uns nicht erarbeiten müssen. Der ist uns geschenkt von Jesus Christus, der ihn für uns, ja, salopp gesagt, klar gemacht hat. Und so können wir nur sagen, Gott aber sei Dank, der uns den Sieg gibt durch unseren Herrn Jesus Christus. Darum, meine lieben Brüder, seid fest und erschütterlich und nehmt immer zu in dem Werk des Herrn, weil ihr wisst, dass eure Werke nicht vergeblich sind in dem Herrn. Ich denke mal, das ist doch schon mal was. Und dann kommen wir nahtlos eigentlich von diesem Verweslichen zum Unverweslichen, nämlich von Fleisch und Blut zum Geist. Und da sind wir im Moment ja in unserem Hauskreis bei Römer 8. Und das passt natürlich wieder wie die Faust aufs Auge, wenn ich das mal so salopp sagen darf. Ich lese es mal vor, Römerbrief 8, 14 bis 17. Denn welche der Geist Gottes treibt, die sind Gottes Kinder. Der Geist selbst gibt Zeugnis unserem Geist, dass wir Gottes Kinder sind. Und jetzt kommt die entscheidende Aussage in diesem Zusammenhang. Sind wir aber Kinder, so sind wir auch Erben, nämlich Gottes Erben und Miterben Christi. Ist das nicht toll? Wir haben gehört in der anderen Stelle, das Reich Gottes wird nicht erkämpft oder erstritten. Das Reich Gottes wird ererbt. Und wer erbt denn? Ja, natürlich die Erben. Und wer sind diese Erben, die das Reich Gottes ererben? Das sind wir. Das sagt Paulus hier den Gläubigen in Rom. Sind wir aber Kinder, so sind wir auch Erben, nämlich Gottes Erben und Miterben in Christi. Um das mal ganz deutlich zu sagen, dieser letzte Punkt auf dieser Welt, diese Verwandlung, dieser Übergang, der ist geregelt. Das steht in der Bibel hier. Und wir haben die Freiheit, das zu glauben oder nicht. Meine Empfehlung brauche ich, glaube ich, nicht aussprechen. Welche der Geist Gottes treibt, die sind Gottes Kinder. Und im selben Kapitel steht auch noch, so gibt es nun keine Verdammnis mehr für die, die in Christus Jesus sind. Also das hätten wir schon mal geklärt. Oder nein, sagen wir es doch einfach, wie es ist, das hat Jesus schon mal geklärt. Das Reich Gottes wird vererbt und wir, Gottes Kinder im Geiste, sind die Erben. Das ist Gottes Plan, schon immer gewesen. Jesus handelt und wir sind die Nutznießer, wir sind die Erlösten, wir sind die Erben. Er hat uns in die Familie Gottes geholt, von der wir vorher meistens gar nicht wussten, es sei denn, wir kommen aus einem christlichen Elternhaus. Habe ich immer beneidet, diese Menschen, die schon in einem christlichen Elternhaus groß geworden sind. Ich bin ja ein Spätbekehrter. Aber dadurch habe ich meine Erlösung eben ganz bewusst mitgemacht und meine Erlösung richtig genossen. Und es war toll und hat ja mein Leben auch völlig umgedreht. Und eins können wir ganz, ganz sicher sein: Gott macht keine halben Sachen. Jesus hat auch keine halben Sachen gemacht. Und um das mal ganz deutlich zu sagen, wir sind nicht die Erlösten auf Bewährung, sondern wir sind nach Gottes Plan ein für alle Mal die Erlösten. Steht im Hebräer. Denn mit einem Opfer hat er für immer die vollendet, die geheiligt werden. Wer könnte das sein? Natürlich, das könnten wir sein, das sind wir. Unsere Aufgabe ist es also nicht, uns von unserer Bekehrung an bis ans Lebensende abzukämpfen, die in uns wohnende Sünde abzutöten, den Kampf gegen unser Fleisch zu gewinnen, um dann so gewissermaßen noch auf dem letzten Drücker, wenn nichts mehr dazwischen kommt, dann doch noch irgendwo gerettet zu werden. Das ist keine Erlösung, das ist Krampf. Das ist mühsam, das ist anstrengend und das ist außerdem unmöglich. Denn wenn es auch nur ein einziger Mensch auf dieser Erde jemals geschafft hätte, das alles zu bewerkstelligen, dann hätte Jesus nicht kommen müssen. Und dann hätte Jesus auch nicht sterben müssen. Denkt immer daran, auch gerade bei diesem Thema, wir sind ganz teuer erkauft worden. Und das Wort bewerkstelligen beinhaltet ja schon das Wort Werke. Aus eigenen Werken aber ist noch kein Mensch auf dieser Erde gerecht geworden und auch nicht gerettet worden. Und doch versuchen es so viele, so viele, so viele. Und weil das scheinbar die überwältigende Masse ist, deswegen neigen wir dazu, wir sind ja so Herdentiere, wir Menschen, wir neigen manchmal dazu, das so als Mainstream anzunehmen. Aber es ist falsch. Es ist nicht so. Und selbst wenn wir nur in Promille gemessen werden, pro 1000, ja, wir haben 80 Millionen Bundesbürger, selbst wenn nur ein Promille davon diese Tatsachen, diese biblischen Tatsachen glaubt, wir sind damit im Recht. Auch wenn 999 Promille etwas anderes sagen, denken, danach handeln oder tun. Und weil sie die Tatsachen aus der Bibel nicht kennen oder weil sie sich nicht trauen, sich auf die biblischen Wahrheiten draufzustellen, deswegen können sie das auch nicht glauben. Sie können oder wollen es nicht glauben, dass Erlösung so umfassend, so einfach und so erfrischend ist. Woher soll denn sonst die Freude kommen, von der die Bibel immer wieder in Zusammenhang mit den Erlösten Gottes spricht? Kannst du dich denn aus reinem Herzen jeden Tag freuen, wenn du dich von morgens bis abends immer wieder abkämpfen musst, immer wieder todmüde ins Bett fällst und am nächsten Morgen, ja, täglich grüßt das Murmeltier und alles geht von vorne los, man ist in der Tretmühle drin, macht aber nichts, das sind wir ja gewohnt und das kennen wir und irgendwo fühlen wir uns in diesem Elend dann auch vielleicht wohl oder reden es uns zumindest ein. Aber mal ganz ehrlich, und deswegen stehe ich ja immer hier vorne. Was ist denn mit Freude? Was ist denn mit Jubel? Was ist denn mit Jauchzen? Was ist mit Frohlocken? Was ist mit Tanz in der Gemeinde? David war sich nicht zu schade, zu tanzen für seinen Gott auf offener Straße, auch wenn sich die anderen das Maul darüber zerrissen haben. Wann hast du das letzte Mal richtig aus frohem Herzen gejubelt oder gejauchzt, so wie die Bayern ihre Jodler rauslassen? Ja? Ich finde das in Bayern sowas von toll, wenn die einfach aus einem vollen Herzen da jubilieren und jauchzen und jodeln und egal wie sich das anhört, man spürt richtig, wie frei das macht, wenn man sich wirklich mal von Herzen freut und fröhlich ist. Aber diese Worte Freude, Jubel, Jauchzen, Frohlocken, die sind doch heute fast genauso rar wie die Worte Gnade, Barmherzigkeit und Güte, ja, und Erlösung. Die Tatsache der Erlösung wird unsere Seele, unser Verstand nie so richtig verstehen. Dazu benötigt man Geist, und zwar nicht den Geist, den man versucht auf verschiedene Weise selber herzustellen, indem man sich täglich in die Pflicht nimmt, indem man sich täglich kasteit, indem man täglich alle Sachen, möglichen Sachen auf sich nimmt, ja, sich selbst ad absurdum stellt und versucht, eben nicht man selbst zu sein, ja, indem man sich also so verdreht, dass man sagt, nö, so wie ich bin, darf ich nicht sein. Also zumindest nach außen die Fassade aufbauen und mindestens nach außen verhältnismäßig gut aussehen. Nee, man benötigt Geist, den man nicht selber hergestellt hat, sondern wir benötigen alle den Heiligen Geist, der von Gott geschenkt wird. Und um den man einfach nur bitten muss. Und das ist schon wieder ganz einfach, weil das ist Teil unserer Erlösung. Es ist ganz einfach. Erlösung hat nichts mit Schwere oder so zu tun. Erlösung ist etwas Geschenktes, etwas Schönes, etwas Einfaches. Und gerade weil es so einfach ist, ist es für viele Menschen so schwer. Für viele Menschen, ich sage das mal ganz bewusst, ist es ganz schwer, etwas anzunehmen. Ich kenne das noch von früher, weil ich war auch so gestrickt. Wenn mir jemand was schenken wollte, habe ich gesagt, nein, ist doch nicht nötig. Lassen Sie mal, ich habe alles, geben Sie mal jemand anders. Und der andere, der war beleidigt, weil der wollte mir was Gutes tun. Der wollte mir was schenken. Ja, der wollte mir eine Freude machen. Und dann ich in meinem Wahn, nee, lassen Sie mal. Ja, da bin ich nicht wert, das ist zu viel oder nein, okay, oh Gott. Vielleicht erkennt sich der eine oder andere wieder, ich schon. Aber wir waren ja bei den ganz einfachen Sachen im Leben. Essen, Trinken, Kleidung, Leben. Und seien wir mal ehrlich, eigentlich sind wir doch den ganzen Tag bemüht, diesen Sachen hinterherzulaufen. Arbeit und Arbeit und Arbeit. Und warum das Ganze? Na, ganz klar, weil man sich was leisten möchte und dann auch kann. Damit man zu essen hat und zu trinken hat und Kleidung hat und dafür zu heutzutage vielleicht auch noch ein Auto oder vielleicht auch ein Haus, auf jeden Fall aber ein PC oder mehrere, zumindest ein Laptop. Und Kinder ohne Handy sind gar keine Kinder. Und dann möchten wir noch ein Fahrrad oder zwei. Und eventuell noch ein Haus oder noch ein Zweitwagen und so weiter und so weiter. Die Seele kriegt ja nie genug. Und damit beschäftigen wir uns in der Regel vorrangig. Und wenn dann noch Zeit bleibt, dann beschäftigen wir uns vielleicht sogar noch mit der Familie. Oder mit Sport. Oder mit Hobbys. Mit Vereinen. Andere gehen in Bürgerinitiativen, wieder andere gehen in gesellige Veranstaltungen und ups, beinahe habe ich es vergessen, vielleicht auch noch mit der Gemeinde, vielleicht auch noch ganz zum Schluss mit Gott. Aber sagen wir mal ehrlich, Spaß macht das alles doch nicht wirklich, oder? Man ist nur immer auf der Hast von Termin zu Termin, von Veranstaltung zu Veranstaltung und man merkt langsam, das, was eigentlich wichtig ist, dafür habe ich gar keine Zeit und man macht sich selber Vorwürfe und man sieht ja auch die Vorwürfe, die einem die Frau ab und zu mal so mit einem Blick rüberwirft. Auch das gibt es, ja. Darf ich sagen, kommt bei uns vor, ja, ist so. Aber was eben interessant ist, die Kraft lässt nach. Die Kraft lässt nach, alles wird immer schwieriger. Erschöpfung greift immer öfter um sich und die Probleme werden, je mehr man sich engagiert, eher größer, aber nicht kleiner. Und die Freude? Wo bleibt denn die Freude? Immer öfter Fehlanzeige. Das Einzige, was vielleicht mal bleibt, und darauf können sich viele eben so gerade noch verständigen, dann geht man eben mal schick essen. Oder man geht mal schön was zusammen trinken, sitzt im Biergarten, lässt mal 5 gerade sein. Und dann ist alles gut. Oder dann muss alles gut sein. Wenn ich das Matthäus-Evangelium richtig gelesen und richtig verstanden habe, dann ist das aber nicht die biblische Reihenfolge. Könnt ihr mir folgen? Wir sollen zuerst nach dem Reich Gottes trachten. Und zwar nicht irgendwann, sondern zuerst. Und zusätzlich auch noch nach seiner Gerechtigkeit. Und dann kommt diese Ungeheuerlichkeit, die ich angekündigt habe, dann kommt diese ungeheuerliche Behauptung, die nur ganz wenige Menschen selber jemals erleben, dann wird euch das alles zufallen. Das ist ungeheuerlich, das ist eigentlich unglaublich. Nee, wirklich, das ist unglaublich, das glaubt ja keiner. Das alles, es wird mir zufallen, einfach so, wofür ich mich sonst den ganzen Tag abstrampel, die ganze Woche hinterherrenne, mich den ganzen Monat abkämpfe, das ist ja nicht zu glauben. Oder doch? Erinnern wir uns doch mal dran, wo das steht. Das steht immerhin im Wort Gottes, in der Bibel. Habt ihr den Irrtum erkannt? Man glaubt der Bibel nicht mehr, weil es einfach zu einfach wäre. Erlösung praktisch? Erlösung ja, vielleicht später mal in der Ewigkeit oder so. Aber hier und heute? Dann soll alles ganz leicht werden? Dann soll alles mir zufallen? Ist das nicht zu viel? Denken wir da nicht ein bisschen zu groß? Und da kommt dann automatisch der Feind um die Ecke und sagte, sollte Gott tatsächlich gesagt haben, ne, den Spruch kennen wir von irgendwoher. So einfach kann das doch alles nicht sein, denkt man. Da übertreibt das Neue Testament aber ganz schön. Und da gefällt mir das Alte Testament doch viel besser. Geh zur Ameise, du Fauler, und siehe, wie sie sich abmüht. Ja, wer kennt den Spruch? Finger hoch. Kennen wir alle. Ja, wer kennt den Spruch, trachte zuerst nach dem Reich Gottes? Ja, das ist toll. Das ist ermutigend und deswegen stehe ich ja auch hier. Ja, aber es ist tatsächlich so. Das hat Gott gesagt. Dann wird euch alles zufallen. Okay, das mit dem Reich Gottes hatten wir schon erörtert. Das Reich Gottes wird vererbt und zwar an die Gerechten Gottes und nicht etwa an das Verwesliche, was wir hier auf der Erde noch darstellen aus Fleisch und Blut, sondern als verwandelte Wesen, die in die Ewigkeit Gottes eingehen. Und damit kommen wir dann zum Punkt 2 und der ist wesentlich kürzer wie der erste. Punkt 2 der Voraussetzung für diese kolossale Verheißung, weil da gibt es ja noch einen zweiten Punkt in dieser Verheißung, Gerechtigkeit. Ihr könnt an das Pärchen denken, Gerechtigkeit und... Ja? Frage, wie kann ich vor Gott gerecht werden oder wie schaffe ich es, Gott zu beweisen, dass ich zumindest so gerecht bin, dass es zu meiner Gerechtigkeit reicht und ich dann vor Gott auch angenommen werde? Ich wiederhole das gerne nochmal, das was so wichtig ist. Frage, wie kann ich vor Gott gerecht werden oder wie schaffe ich es, Gott zu beweisen, dass ich zumindest so gerecht bin, dass es zu meiner Gerechtigkeit reicht? Oder von Gott einfach so angenommen wird, weil er ja großzügig und gnädig ist. Aber es ist schon wieder ein Fehler. Das ist schon wieder ein kleiner Verständnisfehler in der neutestamentlichen Gemeinde, die sich oft im Alten Testament viel wohler fühlt. Denn im Neuen Testament steht drin, nicht trachtet nach eurer Gerechtigkeit. Nein, an dieser Stelle steht, trachtet nach seiner Gerechtigkeit. Nicht nach unserer Gerechtigkeit, nach seiner. Also nicht meine Gerechtigkeit muss ich aufrichten, sondern nach Gottes Gerechtigkeit soll ich trachten. Und wie sagt Gott dazu? Ganz einfach, mein Gerechter wird aus Glauben leben. Also ein Leben im Glauben, ein Leben im Geiste, das ist der Schlüssel für die ganze Geschichte. Das Problem für uns wiederum, auch da sind für uns selber wieder keine Punkte zu machen. Denn Glaube ist eine Gabe. Und eine Gabe ist ein Geschenk von Gott. Und viele reden sich immer wieder ein oder lassen sich einreden, dass sie nicht genug Glauben haben. Aber wer keinen oder nicht genug Glauben hat, der hat nur eine einzige Chance, zu Gott zu gehen und sich beschenken zu lassen. Mit eben diesem Glauben. Und das ist eigentlich eine ganz einfache Erklärung, weil das ist ja Teil der Erlösung. Aber es ist auch eine ganz einfache Erklärung, warum es nicht so gut läuft mit der heutigen Christenheit. Denn wer will schon immer vor Gott erscheinen und zugeben, dass er Defizite hat und diese gerne ausgefüllt haben möchte? Und das auch noch umsonst, weil man ja nichts mitbringen könnte, was Gott wirklich brauchen könnte oder was ihn frommt. Und überhaupt, ist das denn zu glauben, dass Gott gerade darauf wartet, dass wir ständig vor ihm erscheinen, um ihn anzupumpen? Wieder und immer wieder, um Glauben zu fragen, sagt dieser Gott nicht, Mensch, ich habe dir doch neulich erst so viel gegeben, kann doch nicht alles weg sein. Ja, so ist Gott nicht. Ist es denn zu glauben, dass Gott gerade darauf wartet, dass wir zu ihm kommen, um uns beschenken zu lassen? Und hier ist nun die Antwort auf diese Frage. Die ist ganz einfach. Ja. Genau das hat Gott mit seinem Plan beabsichtigt und beabsichtigt es heute noch. Das ist das Angebot Gottes an uns, an seine Kinder. Wir sind versöhnt durch den Sohn. Wir sind erlöst durch den Sohn. Wir sind gerecht durch den Sohn. Und wir sind Kinder Gottes geworden durch den Sohn. Und wir sind Erben und Miterben geworden durch den Sohn. Und wenn wir nach dem Reiche Gottes trachten, dann sollen wir es ererben. Genauer gesagt, dann haben wir es bereits durch Jesus Christus ererbt, wenn wir im Glauben zugreifen. Glauben heißt nehmen, zugreifen. Und wenn wir nach seiner Gerechtigkeit trachten sollen, dann ist sie uns bereits zuteil geworden durch Jesus Christus, muss also nicht erstritten, erkämpft oder selbst bewerkstelligt werden. Und diese beiden Tatsachen sollen die Grundlage sein für ganz einfache Fragen unseres täglichen Umganges. Nach Essen, die Fragen nach Essen, nach Trinken und nach Kleidung. Und dann werden uns diese Dinge ganz einfach zufallen. Versprochen. Versprochen? Ja, versprochen von Gott. Denn es steht in seinem Wort. Und damit jetzt niemand denkt, dass ich mit dem Alten Testament nichts am Hut habe. Ich liebe das Alte Testament. Ich habe meine Lieblingsstellen, meine Lieblingspropheten, die großen und die kleinen. Und in diesem Falle möchte ich was aus Jesaja 54 vorlesen zum Abschluss. Ich sage es nochmal ganz deutlich, das betrifft uns. Direkte Rede. Gott spricht zu uns, du sollst auf Gerechtigkeit gegründet sein. Du wirst ferne sein von Bedrückung, denn du brauchst dich nicht zu fürchten, und von Schrecken, denn er soll dir nicht nahen. Siehe, wenn man kommt, dann kommt es nicht von mir. Wer gegen dich streitet, wird im Kampf gegen dich fallen. Siehe, ich habe den Schmied geschaffen, der die Kohlen im Feuer anbläst und Waffen macht nach seinem Handwerk. Und ich habe auch den Verderber geschaffen, um zu vernichten. Aber keiner Waffe, die gegen dich bereitet wird, soll es gelingen. Und jede Zunge, die sich gegen dich erhebt, sollst du im Gericht schuldig sprechen. Und jetzt kommt der letzte Satz. Das ist das Erbteil der Knechte des Herrn. Und ihre Gerechtigkeit kommt von mir, spricht der Herr. Unsere Gerechtigkeit kommt von Gott, der Überbringer für uns, Jesus. Das ist das Erbteil der Knechte des Herrn und ihre Gerechtigkeit kommt von mir, spricht der Herr. Und jetzt die Empfehlung, und damit bin ich wieder am Anfang und am Ende. Trachtet zuerst nach dem Reich Gottes und seiner Gerechtigkeit, dann wird euch das alles zufallen. Amen. Jürgen?